Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns heute Morgen einlädst in diesen Gottesdienstraum, dass du uns verbindest aus den verschiedenen Wohnzimmern und Örtlichkeiten und Ländern heraus. Danke, dass du unsere Mitte bist und dass uns diese Online-Verbindung auch an die Verbindung deines Geistes erinnert. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns heute Morgen einlädst, auf dich zu sehen. Und wir wünschen uns, dass du dein Bild tief in unser Herz prägst heute Morgen. Danke, dass du uns einlädst, auf dich zu hören. Ich möchte mal auch beten für diese Predigt, dass sie nach all dem, was wir schon Gutes gehört haben, auch dazu dient, dass dein Reden lebendig ankommt bei uns. Und Herr Jesus, du lädst uns ein, heute Morgen auch von dir viel zu erwarten, dich zu erwarten. Und das tun wir. Und so wünschen wir uns, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist zu uns redest und dein Wort öffnest. Amen. Ich habe euch eine PowerPoint vorbereitet für das, was ich euch heute Morgen mitteilen möchte und hoffe, dass sie bei allen entsprechend auch ankommt. In der Frage, was ich mit euch heute Morgen teilen soll in dieser Predigt, habe ich nicht wirklich sehr lange überlegen müssen. Denn einerseits, das wissen viele von euch, bin ich seit einem Jahr schon viel im Johannesevangelium unterwegs. Das heißt, das Johannesevangelium bietet sich an. Auch in der letzten Woche war ich intensiv eine Woche lang von vorne bis hinten mit Bibelschülern im Johannesevangelium unterwegs. Bin also selber voll damit und wovon das Herz voll ist, davon soll es auch übergehen dürfen. Und ich sehe auch, wo wir gerade stehen. Wir stehen kurz vor Ostern und so möchte ich uns heute Morgen in die Kapitel Johannes 13 bis 17 hineinnehmen, um uns einzurichten, einzustellen auf Ostern. Aber zunächst mal seht ihr unten diese drei Fragen. Was, warum und wie? Das werden wir nachher noch bei Johannes 13 bis 17 entdecken. Aber zunächst mal möchten wir euch auch sagen, dass uns das als Vivid auch intensiv beschäftigt hat in letzter Zeit. Wir hatten gestern unsere Jahreshauptversammlung mit so vielen Mitgliedern zugeschaltet, wie das sonst live gar nicht möglich wäre. Sehr ermutigend. Wir haben uns als Vivid in letzter Zeit auch gefragt, nochmal nach dem konkreten Was, Warum und Wie unserer Arbeit. Übrigens haben wir auch gemerkt, das sind Fragen, die wir auch jeder für sich stellen dürfen. Was treibt mich eigentlich an? Wofür lebe ich? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage nach diesem Warum. Und dann, was füllt mein Leben aus? Was macht mein Leben aus? Und wie soll ich es leben? Wir haben uns das wild gefragt und sind auf ein Ergebnis gekommen, das ich euch an der Stelle auch gerne mitteilen möchte. So definieren wir unser Leitwort und wir sagen, wir wollen Menschen über kirchliche und kulturelle Grenzen hinweg inspirieren und vernetzen, damit sie gut begründet glauben und erfüllt leben können. Das ist das, was wir uns als unser Warum definiert haben. Dafür gibt es uns. Dafür gibt es Vivid, um über Grenzen hinweg zu inspirieren und zu vernetzen, damit geglaubt und erfüllt gelebt werden kann. Aber das Was, das haben wir definiert als Bildung, Begleitung und Erleben. Das sind unsere Angebote. Diese sollen diesem Ziel dienen, nämlich verschiedene Bildungsangebote, Angebote der Begleitung und des Erlebens. Und wie kommen Menschen an diese Angebote oder wie bringen wir diese Angebote zu den Menschen über Veranstaltungen, Medien, Beratung und Projekte? Also ihr merkt, wir haben uns auch über unser Was, Wie und Warum Gedanken gemacht und sind sehr froh, als Team miteinander auch das so für uns definieren zu können. Wir haben es auf einen Slogan gebracht. Uns gibt es deshalb, weil es um ein inspiriertes Glauben und Leben geht. Vivid inspiriert Glauben und Leben. An der Stelle einfach auch ein großes Dankeschön für euer Mittragen unserer Arbeit. Und wir sind sehr, sehr froh über viele offene Türen und Möglichkeiten, die Jesus schenkt, damit das in Südtirol und darüber hinaus erlebt wird. Ihr wisst, das Herz unserer Arbeit und der geistliche Herzschlag, der verbindet sich mit der Ostertagung. Nun müssen wir leider schon auch dieses Jahr zum zweiten Mal unsere Live-Ostertagung absagen oder verschieben und haben für nächstes Jahr das Kolping Hotel und auch den Martin Buchsteiner als Referenten wieder gebucht. Aber dieses Jahr möchten wir 4 Angebote setzen online, eine Mini-Version einer Ostertagung. Und ich lade euch ein, unter dem Thema Die Hoffnung lebt, mit uns diese 4 Angebote zu erleben. Am Donnerstagabend ein Sedermahl online mit Jura und Natascha aus fernaus Russland. Wir freuen uns am Karfreitagabend eigentlich unter dem Titel Sehnen, Hoffen, Leben, den Pavlos dazu haben. Pavlos Hatzopoulos, einen griechischen Pianisten, der uns ein Gesprächskonzert schenkt. Wir freuen uns am Samstag früh dann um 10 Uhr auf eine Bibelarbeit mit dem Martin Buchsteiner, Leiter der Fackelträger im Tauernhof. Und wir freuen uns dann am Sonntagabend abzuschließen mit einem Hoffnungsfest und insgesamt mit Musik von Noni und Gabriel und auch Zeugnissen von Papua-Neuguinea, Simons Großeltern werden berichten, bis hin zu einer Missionsarbeit in Mexiko unter Einheimischen. Also spannendes Programm. Aber der Herzschlag, das soll es sein, dass wir uns auf unseren Herrn ausrichten. Also, es geht auf Ostern zu. Und unter diesem Vorzeichen versteht sich auch diese Predigt heute Morgen. Eine Predigt aus Johannes 13 bis 17, die einen satten Stoff euch vermittelt. Und das bin ich dem Johannes schuldig. Wer Johannes liest, der merkt, dass Johannes unglaublich dicht unterwegs ist, von vorn bis hinten, und dass er in den 21 Kapiteln nochmal so viel tiefgründiger arbeitet als seine Kollegen, dass man das Gefühl hat, der hat endlos viel zu sagen. Also Johannes ist sehr dicht, und auch diese Zeit, diese letzten Stunden Jesu vor seinem Tod, eigentlich dieser Sederabend am grünen Donnerstag, den wir beschrieben finden in Johannes 13 bis 17, der ist sehr, sehr dicht, sehr reich. Und ich möchte einfach ihn so als Ganzes heute Morgen zu uns sprechen lassen. Und es verbindet sich mit der Frage nach dem, was wir dort sehen, nach dem Warum des Ganzen und nach dem Wie. Und zunächst einmal geht es um das Was. Was finden wir in diesen Kapiteln 13 bis 17? Übrigens, ich werde euch das nachher auch gerne dann zusenden, und ihr könnt anhand von dem, was ihr jetzt hört, dann auch diese Kapitel nochmal lesen. Ich empfehle euch das. Wir machen das als internationales Team auch bei Vivid Grad, dass wir uns jede Woche miteinander durch eins dieser Kapitel lesen und täglich über Bibelverse austauschen, die wir entdecken. Also ich mache euch Mut, anhand dessen, was ihr heute Morgen von mir mitgeteilt bekommt, selbst auch in diesen Tagen oder Wochen vor Ostern in diesen Kapiteln nochmal selber nachzulesen. Und was findet ihr dort? Was finden wir, wenn wir uns von Johannes mit hineinnehmen lassen? Wir sehen, dass Jesus seine Jünger zurüstet. Wir könnten auch sagen, er stimmt sie ein, er richtet sie aus, er bereitet sie vor. Ich habe dafür das Wort Basecamp genannt. Wir nutzen das auch für eine Freizeit, die wir anbieten. Basecamp ist ja für die Bergsteiger der Ort, von wo aus man sich vorbereitet, um loszugehen auf den Gipfel. Das Basecamp, das Basislager, das ist das letzte Lager, bevor es dann hinaufgeht. Von dort aus trainiert man. Von dort aus versucht man schon mal, die Strecke abzustecken. Und von dort aus hofft man auch dann, das Gipfelkreuz zu erreichen. Und Johannes nimmt uns sehr intensiv hinein in dieses Basislager Jesu mit seinen Jüngern. Und ihm scheint das sehr wichtig zu sein, diese letzte Einheit, die Jesus mit seinen Jüngern erlebt, weil er sie einstimmt, vorbereitet und ausrichtet. Ja, worauf richtet er sie denn aus? Wozu das Ganze? Wozu wollen diese Kapitel dienen? Und wir werden sehen, dass Jesus seine Jünger ausrichtet auf 3 Ziele, auf 3 Ziele, 3 Gipfel sozusagen. Einen näheren und dann immer etwas ferner auch. Und der erste Gipfel, auf den Jesus aus dem Basislager sozusagen vorbereitet, ist sein bevorstehendes Leiden. Ja, es ist die Nacht vor seiner Kreuzigung. Es ist die Nacht vor dem Wochenende, an dem er Heil schafft, am Kreuz und in der Auferstehung. Das heißt, Jesus bereitet seine Jünger auf das vor, was sie in den nächsten Stunden erleben werden. Sie werden erleben, wie die Soldaten kommen, um ihn gefangen zu nehmen. Sie werden erleben, wie die Juden ihn in einer Nacht- und Nebelaktion befragen, verurteilen, ihre eigenen Gesetze brechen werden, um nur sicherzugehen, dass dieser Jesus stirbt. Sie werden sehen, wie Jesus ausgepeitscht und dann gekreuzigt wird. Und darauf bereitet Jesus sie vor, eine Einstimmung auf Ostern, so wie wir es auch eben für uns jetzt in Anspruch nehmen dürfen. Das Zweite aber, was du siehst, wenn du diese Kapitel liest, ist, dass Jesus seine Jünger auf den baldigen Abschied zum Vater vorbereitet. Er sagt ihnen, ich bin bald weg. Ich bin dann mal weg. Und zwar erstmal endgültig, aber ich komme dann wieder. Aber er bereitet sie vor auf die Tatsache, dass über seine Passion hinaus es dann nur noch 40 Tage dauern wird, bis sie beobachten werden, wie er zum Himmel hinauffährt und zu seinem Vater zurückkehrt. Und er weiß, was das mit ihnen machen wird. Er verabschiedet sich von ihnen und bereitet sie auf diesen Abschied vor. Und das dritte Ziel, der dritte Gipfel, den Jesus im Blick hat, ist dann seine Stabsübergabe. Hallo?
Sí. Sí, 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 sí. Pensavo que devi continuare.
Ist seine Stabsübergabe an die Jünger. Denn er bereitet sie darauf vor, dass seine Mission zu ihrer Mission wird. Und das sind die drei Ziele, auf die Jesus sie vorbereitet. Haben wir also geklärt, das Was und das Warum, aber beim Wie, da wollen wir etwas genauer hinschauen. Wie macht Jesus das? Und wir werden sehen, dass er das zunächst in einer eindeutigen Geste tut. Und zwar Kapitel 13 werden wir eine eindeutige Geste beobachten, die Jesus ihnen mitgibt. Wir werden in Kapitel 14 bis 16 eine doppelte Rede sehen, dass Jesus ihnen sich in einer doppelten Rede anvertraut. Wir sehen in Kapitel 17 ein dreifaches Gebet, mit dem Jesus sie vorbereitet. Und wir werden anschließend eine siebenfache Verbundenheit entdecken. Passt wunderbar auch zu dem, was heute Morgen schon Thema war, diese Verbundenheit. Jesus, wie rüstest du uns Christen zu? Was gibst du uns? Was schenkst du uns heute Morgen? Und das Erste, was Jesus uns heute Morgen schenkt, ist mit Kapitel 13 die Fußwaschung als Ausdruck und als Vorbild der Liebe. Also wenn ihr den ersten Vers schon lest in Kapitel 13, allein den lese ich uns mal vor, der setzt Vorzeichen und in dem erkennen wir auch vieles von dem wieder, was ich schon gesagt habe. Der erste Vers von Kapitel 13 liest sich wie folgt. Vor dem Passafest aber, wir sind kurz vor dem Passa, mit Passa meint Johannes, das ist jetzt das Fest, wo Jesus als Passalamm sterben wird, sein Leiden, sein Heilswerk. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, nicht nur zu sterben, sondern, jetzt geht's weiter, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Er sieht seinen Abschied, seine Himmelfahrt. Und dann heißt es, und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. So liebte er sie bis ans Ende. Ende. Ein wunderbares Wort. Eine andere Übersetzung sagt, er zeigt ihnen das volle Ausmaß seiner Liebe. Jesus in dieser letzten Einheit zeigt ihnen, bereitet sie darauf vor, dass er ihnen am Kreuz endgültig zeigen würde, wie weit er mit seiner Liebe geht. Diese Liebe hat ihn aus dem Himmel auf die Erde geholt. Diese Liebe hat ihn 3 Jahre mit den Jüngern unterwegs sein lassen. Diese Liebe haben sie Tag und Nacht erlebt an Jesus. Aber nun heißt es, er wird ihnen am Kreuz das volle Ausmaß seiner Liebe zeigen. Das steht unmittelbar bevor. Und für das, was er da tun wird, gibt er ihnen hier eine Geste mit. Eine sehr praktische Erfahrung. Als Erlebnispädagoge weiß Jesus sehr konkret zu werden. Und er drückt damit seine Liebe aus und er macht das, was er tut, zum Vorbild für uns. Und sagt, so wie ich, so auch ihr, ein Beispiel gebe ich euch. Und wenn du dieses Kapitel liest, dann wirst du zunächst mal eine interessante Verbindung finden aus 2 Dingen, wie Jesus vorgestellt wird. Er wird von Johannes ab Kapitel 12 mit dem Einzug nach Jerusalem bis hin zum Kreuz als König vorgestellt. Er wird als König gefeiert. Er bekennt sich vor Pilatus als König und am Kreuz hängt ein Schild. Hier stirbt der König der Juden. Johannes ist wichtig zu sagen, Jesus geht nicht als Opfer ans Kreuz, als Opfer der Justiz, sondern in Souveränität. Er weiß, was er tut und er behält die Kontrolle. Er geht aufrecht. Er ist die Majestät in Person, sagt Johannes. Aber gleichzeitig ist er der Knecht. Und wir haben gerade gesehen, dass, also in Vers 2 lesen wir von Kapitel 13, Kapitel 13, 3. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war, dass er zu Gott gehen würde. Ein Ausdruck der Majestät, ein Ausdruck der Königsherrschaft. Und dann der nächste Vers aber, so stand er vom Mahl auf und nahm eine Schürze und kleidete sich wie ein Haussklave und schlüpft in die Rolle des untersten Dieners des Hauses. Der König wird zum Knecht. Und wir werden das sehen, dass der König nur in seiner Liebe herrschen kann, wenn er zunächst mal auch als Knecht, als leidender Knecht, den Preis dafür zahlt. Und so sehen wir Jesus als beides, König und Knecht, in dieser Geste der Fußwaschung. Wunderbar. Und er sagt, ich muss euch dienen dürfen und ihr müsst euch dienen lassen. Es geht bei dieser Liebe, von der wir hier reden, um beides, um eine aktive und eine passive Liebe. Es geht darum, dass wir uns von Jesus lieben lassen, aber dass wir seine empfangene Liebe auch weitergeben. Lieben und lieben lassen, ihr Lieben, allein da könnte man drüber predigen. Es ist beides schwierig. Es ist oft sehr schwer, sich lieben zu lassen, sich dienen zu lassen. Der Petrus sieht das, der kann das kaum zulassen, der will sich nicht dienen lassen, sagt er, nein. Und Jesus sagt, wenn du das nicht zulässt, dann fehlt dir ein ganz wichtiger Teil. Also wir dürfen lernen, uns von Jesus lieben, vergeben zu lassen, aber wir sind auch aufgefordert, das weiterzugeben, was wir bekommen haben, sagt Jesus. Mein Beispiel sollt ihr im Gehorsam, wie wir gerade von Karl gehört haben, folgen. Folgt meinem Vorbild. Setzt um, gehorcht mir, indem das mein Vorbild euer Anspruch ist, sozusagen. Tja, und die Liebe, die zeigt sich in diesem Kapitel nicht nur in der Geste der Fußwaschung, die ja auch für Vergebung steht und für Dienst, sondern sie zeigt sich auch in der Erwähnung von zwei Personen in diesem Kapitel, die diese Liebe vielleicht aus ihrer Sicht gar nicht verdient hätten. Das ist das einzige Kapitel, übrigens Kapitel 13, wo Judas noch dabei ist. Anschließend am Ende von Kapitel 13 geht Judas, um Jesus zu verraten. Den Rest dieser Kapitel ist Judas nicht mehr dabei. Judas ist dabei, der Verräter. Und Jesus wäscht dem Judas die Füße. Das macht Liebe. Er wäscht seinem Verräter die Füße. Aber gleichzeitig ist am Ende von Kapitel 13 die Erwähnung von Petrus. Ist Petrus besser als Judas? Nein. Am Ende von Kapitel 13 hört Petrus sagen, dass er ihn in dieser Nacht dreimal verleugnen wird. Und er tut es. Ehe der Hahn dreimal kräht, wird Petrus dreimal sagen, ich kenne diesen Jesus nicht. Und Petrus denkt noch zu gut von sich. Er weiß noch nicht, dass er genauso erlösungsbedürftig ist wie der Judas. Und das ist das Wunderbare an Kapitel 13. Die Liebe Jesu macht nicht Halt vor denen, von denen er weiß, dass sie ihn in dieser Nacht verraten werden. Der Unterschied, was ist der Unterschied zwischen Judas und Petrus? Der Unterschied ist einfach, dass Judas mit seiner Schuld und seinem Verrat alleine bleibt. Und er merkt, er kommt damit nicht zurecht. Er kann sich selber nicht verzeihen. Er kann sich nicht verzeihen, seinen Meister verraten zu haben. Und er nimmt sich nachher das Leben. Petrus war kein bisschen besser. Aber das, was er anders macht, ist, dass er mit seiner Schuld nicht allein bleibt. Er geht damit zu Jesus. Er geht den Weg übers Kreuz. Und deshalb sehen wir nach dem Kreuz, nach der Auferstehung, dass Petrus mit sich selbst und mit Jesus versöhnt wird. Ja, starke Geste. Ihr Lieben, in dieser Geste ist alles zusammengefasst, was das Geheimnis der Liebe bedeutet. Das ist das Erste, was Jesus seinen Jüngern hier mitgibt, womit er sie ausrüstet. Eine handfeste Geste. Das Zweite, was er ihnen schenkt, ist eine doppelte Rede, eine doppelte Abschiedsrede in den Kapiteln 14 bis 16. Und da finden wir zunächst mal die erste. Wenn ihr Kapitel 14 lest, werdet ihr eine erste Abschiedsrede finden, wo Jesus seinen Jüngern sozusagen auf den Weg gibt, euer Herz erschrecke nicht. Das ist die Überschrift zu diesem Kapitel 14, zu diesem ersten Teil seiner Abschiedsrede. Und ihr könnt lesen in Vers 1 und in Vers 27, euer Herz erschrecke nicht, fürchtet euch nicht. Ja, die Dinge in dieser Welt können uns Angst machen und wir wissen um diese Furcht derzeit. Wir wissen, dass viele von uns auch in der Pandemie von Ängsten getrieben werden. Jesus sieht seine Jünger, die haben handfeste Gründe zur Angst. Sie werden ihn leiden sehen. Sie werden sehen, wie er sich verabschiedet. Sie werden allein bleiben. Das macht ihnen Angst, das sieht Jesus. Und er gibt ihnen einen Auftrag nachher mit und das bringt sie erst recht in Furcht. Wie soll man das schaffen? Und Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Warum sagt Jesus das? Weil er ihnen Gründe gegen die Furcht gibt. Er gibt ihnen in Kapitel 14 handfeste Gründe gegen die Furcht. Und der erste Grund ist, ich gehe zum Vater, um euch eine Stätte zu bereiten. Ich gehe euch da eine Heimat vorzubereiten. Jesus sagt euch, fürchtet euch nicht. Wenn ich nicht gehe, habt ihr keine himmlische Heimat. Ich schaffe euch ein Zuhause. Diese Welt ist nicht genug, wie James Bond mal sagt. Diese Welt ist nicht genug. Ich schaffe euch ein Zuhause und selbst wenn irgendwann, früher oder später, ob durch die Pandemie oder nicht, durch das Virus oder durch irgendeine andere Krankheit oder einfach Altersschwäche, ihr früher oder später sterbt, ist das nicht die größte Katastrophe, die euch treffen kann. Ich schaffe euch ein himmlisches Zuhause. Erster Grund gegen die Furcht. Dann sagt er, indem ich gehe, mache ich euch umso vertrauter mit dem Vater. Ich führe euch in eine Lebensverbindung mit dem Vater hinein. Das ist ein Profit aus dem, dass ich gehe. Ich lasse euch umso unmittelbarer mit Gott als Papa, mit Gott als Tata umgehen. Vertrautheit mit dem Vater ist der zweite Grund, den Jesus ihnen nennt, als Grund gegen die Furcht. Und dann verspricht er ihnen, dass er wiederkommt durch die Kraft seines Geistes. Ich lasse euch nicht allein, sagt er, ich komme wieder in meinem Heiligen Geist, ich gehe, um wiederzukommen. Nur wer geht, kann wiederkommen. Ich gehe, um durch den Geist zurückzukommen. Rechnet mit mir in der Kraft des Heiligen Geistes ein satter Grund gegen die Furcht. Und am Ende von Kapitel 14 gibt er ihnen ein Friedenswort mit. Friede mit euch. Shalom. Ihr Lieben, Jesus weiß um deine Furcht, weiß um meine Ängste. Aber er gibt uns handfeste Gründe, mindestens 4 oder 5. Hier habe ich gerade 4 aufgeschrieben. Wir würden vielleicht sogar noch einen 5. für jeden Finger der Hand finden. Handfeste Gründe gegen die Furcht. Damit rüstet Jesus seine Jünger aus und uns in dieser ersten Rede. Die zweite Rede, die Jesus dann ihnen schenkt, ist die Rede in Kapitel 15 bis 16. Da geht es dann mit dem Weinstock los bis hinein in die Sendung in die Welt. Und über dieser zweiten Rede steht tatsächlich dieser Titel, so sende ich euch. Jesus sendet sie aus und wir sehen das an diesem Bild vom Weinstock. Der Weinstock im Alten Testament ist ein Bild der Sendung für Israel. Und Jesus weiß, dass Israel gescheitert ist mit seiner Sendung, so wie hier jetzt auch die Jünger scheitern werden an sich selbst. Der Mensch muss an sein Ende kommen. Er kann nie das leisten, was Gott von ihm erwartet. Israel hatte die Erwartung Gottes, dass Israel der Welt zeigt, wie ein Leben aus Gott schmeckt. Der Weinstock, der Weinberg ist ein Bild für Israel, für seine Mission. Ihr sollt die Welt auf den Geschmack bringen, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Und diese Mission ist gescheitert. Und deshalb sagt Jesus hier, ich bin der wahre Weinstock. Die Sendung Gottes lebt sich nur aus mir heraus und die geht jetzt erst richtig los. Mich führt diese Mission ans Kreuz, in die Auferstehung. Das ist meine Mission, um der Welt den Geschmack zu geben, den Traubengenuss zu gönnen über das, was Leben aus Gott bedeutet. Das Weinstockbild ist ein Bild der Sendung, ihr Lieben. Deshalb sagt es auch später dann, ich sende euch in Vers 16. Also diese zweite Rede nimmt uns in diesen Auftrag hinein. Und wenn wir dieses Weinstockbild in Ruhe lesen, dann sagt Jesus damit, ich lebe meinen Auftrag weiter durch euch. Ich in euch und ihr lebt euren Auftrag aus mir heraus. Ihr in mir. Bleibt in mir und ich in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, diesen Auftrag können wir nur leben aus Christus heraus und wenn wir zulassen, dass Christus seinen Auftrag durch uns lebt. So sende ich euch. Wisst, es ist eigentlich zunächst meine Mission. Ich höre hier nicht auf, ich beginne erst. Ich beginne erst und zwar durch euch. Und nach Ostern hat Mission erst richtig begonnen. Christus durch uns und wir aus ihm heraus. Dafür diese Lebensgemeinschaft mit ihm. Wenn du das Kapitel weiterliest, wirst du feststellen, dieser Auftrag lebt sich in Liebe. Liebt einander, wie ich euch liebe, sagt Jesus da. Diese Mission an der Welt lebt sich aus Liebe. Daran soll jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr einander liebt. An der Liebe soll man euch erkennen, ihr Lieben. Jesus sagt, die Liebe ist das Zentrum der Mission. Die Liebe ist die Umsetzung der Mission, sagt er in Kapitel 15 noch. Und dann geht es in das Kapitel 16 hinein, wo wir dann sehen, dass Jesus ihnen sagt, dieser Auftrag lebt sich gegen Widerstand. Wundert euch nicht, dass die Welt euch hasst, weil sie mich ja auch hasst. Sie bringt mich ans Kreuz und sie wird manche von euch auch ans Kreuz bringen. Interessant übrigens, dass alle Apostel den Märtyrertod sterben, außer Johannes übrigens. Aber fast alle Apostel Jesu sind damals den Märtyrertod gestorben. Viele von uns müssen es nicht, aber ein guter Teil der Christenheit weltweit gibt heute noch ihr Leben für die Tatsache, dass sie zu Jesus gehören. Und Jesus sagt, wundert euch nicht, wenn diese Welt euch hasst, euch ablehnt, weil sie dann nicht euch ablehnen, sondern mich in euch. Sie lehnen euch ab. Ich bin der Grund dafür. Das ist also ein Auftrag gegen Widerstand. Wundert euch nicht darüber, wenn nicht alle Halleluja schreien, wenn ihr von Jesus erzählt. Zweitens sagt er, dieser Auftrag lebt sich in Kapitel 16 aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und er sagt nochmal, vergesst nicht, es ist letztendlich nicht eure Kraft, es ist meine Kraft durch den Geist. Er wird die Welt überzeugen. Er wird Menschenherzen überzeugen. Also euer Auftrag ist, den Geist arbeiten zu lassen, den Heiligen Geist zu empfangen, ihm Raum zu geben und entsprechend dann aus seiner Kraft diesen Auftrag zu erleben, gerade im Widerwind, gerade im Gegenwind der Welt. Und abschließend kann er nicht aufhören mit dieser zweiten Rede, ohne ihnen von der Hoffnung zu sprechen. Und er sagt, ihr lebt diesen Auftrag nicht nur im Widerstand, nicht nur aus dem Geist, sondern aus der Hoffnung heraus. Ich tröste euch, ich gebe euch Aussicht. Ihr Lieben, das könnt ihr selber lesen, arbeitet es nach. Wunderbar, wie Jesus uns hier zurüstet mit den Jüngern. Euer Herz erschrecke nicht, so sende ich euch. Und er geht darüber über sein eigenes Sterben und seine Auferstehung hinaus. Nach dieser eindeutigen Geste der Fußwaschung in Kapitel 13, nach der doppelten Rede in den Kapiteln 14 bis 16, kommt alles dann zu einem Höhepunkt in Kapitel 17 beim sogenannten hohenpriesterlichen Gebet. Und das hat Calvin hat das mal gesagt, dass wir daraus als Prediger lernen können. Jesus predigt zuerst zu den Jüngern über den Vater und dann spricht er zum Vater über die Jünger. Und ein Prediger sollte nicht predigen, ohne alles auch im Gebet münden zu lassen und für die Menschen zu beten, zu denen er predigt. Und Jesus ist darin ein Vorbild. Jesus zeigt ihnen jetzt, wie er alles münden lässt im Gebet. Hohes priesterliches Gebet, weil er so priesterlich vor Gott einsteht, aber nicht zuletzt auch, da gebe ich euch nur einen ganz kleinen Schmankerl, das Johannesevangelium folgt in seiner Struktur nicht zuletzt der Grundstruktur der alttestamentlichen Stiftshütte. Und er ist mit den Jüngern hier in Kapitel 13 bis 17 im Heiligtum sozusagen, in der Einkehr, in der Klausur. Und er steht jetzt vor dem Vorhang ins Allerheiligste. Bevor mit Kapitel 18 Jesus als hoher Priester hineingeht und Versöhnung schafft im Allerheiligsten, tut er das, was der Priester im alten Bund immer getan hat, vor dem Vorhang. Das Letzte, was man tat vor dem Vorhang, war, auf dem Räucheraltar zu beten, anzubeten. Und so steht hier Jesus als hoher Priester vor diesem letzten Vorhang, bevor er hineingeht und Heil schafft und betet als Vorbild und auch als Fürbitte. Und wir sehen ein dreifaches Gebet. Er betet für sich selbst. Er nimmt zunächst in Anspruch, was der Vater ihm gegeben hat. Er bittet den Vater, ihn zu verherrlichen. Er freut sich, wieder neu vereint zu werden mit dem Vater. Jesus gibt seiner Vorfreude auf die Rückkehr in den Himmel Ausdruck, wunderschön. Er betet für sich, er betet dann für seine Jünger und sagt, Vater, hier, ich bete für die ich gerade zugerüstet habe. Und interessant ist, wir hören, dass er aus den Worten, die er vorher gepredigt hat zu ihnen, jetzt Gebete formuliert. Das, was er vorher ihnen gesagt hat, finden wir jetzt wieder umfunktioniert als Gebet. Er kommt aus der Horizontalen in die Vertikale. Und dann bleibt er aber nicht bei seinen Aposteln stehen. Das Wunderschöne an dem Gebet ist, dass Jesus für alle die betet, die durch die Apostel zum Glauben kommen werden. Ihr Lieben, wem verdanken wir das Neue Testament? Diesen Aposteln, diesen Jüngern. Denen verdanken wir die Tatsache, dass wir als Nichtjuden und als Nicht-Augenzeugen von damals an Jesus glauben dürfen, weil Jesus uns durch diese Apostel vermittelt worden ist. Und das heißt, Jesus betet für uns. Hör das ganz persönlich. Jesus betet für dich. Jesus steht für dich ein. Und wir finden auch nachher noch im Neuen Testament Hinweise darauf, dass Jesus nicht aufgehört hat zu beten. Auch heute ist Jesus aktiv im Gebet, ihr Lieben, für dich und für mich. Das finde ich wunderbar. Aber dieses dreifache Gebet hat auch drei Kernthemen, die ich entdecke. Und das sind diese drei Themen: Verherrlichung, Zeugnis und Einheit. Jesus betet um Verherrlichung für sich selbst und für die Jünger. Und in der Verherrlichung ist auch drin die Heiligung. Herrlichkeit, da steckt die Heiligkeit auch drin, die Reinheit. Und deshalb betet er auch um die Reinheit der Jünger und die Verherrlichung, dass Jesus sie und uns rein waschen wird, dass der Vater uns reinigen wird, uns bewahren wird vor dem Bösen. Er betet um das Zeugnis, weil er sagt, ja, ich habe meine Jünger ausgesandt, ausgerüstet, sie werden Zeuge sein. Vater, schenke doch, dass sie der Welt ein Zeugnis sein können. Ist das nicht wunderbar, dass Jesus dich und mich ausrüstet, indem er für uns betet? Wir dürfen gehen, weil er für uns betet. Und er sagt, möge die Welt an ihnen erkennen. Und das Dritte ist, er betet um Einheit. Möge ihre Liebe zum Zeugnis werden, zur Kraft, die diese Welt verändert. Nun, bei dieser Einheit bleiben wir für das Vierte. Wir sehen nicht nur eine eindeutige Geste, wir sehen nicht nur eine doppelte Rede, auch nicht nur ein dreifaches Gebet. Wir finden am Ende unter allem, sozusagen als Netz, das alles trägt, eine siebenfache Verbundenheit, die sich durch die Kapitel 13 bis 17 durchzieht, aber die vor allem in Kapitel 7 zu finden ist. Unter dem Begriff der Einheit, ihr Lieben, möchte ich euch diese sieben Beziehungen vorstellen, die Jesus uns in diesen Kapiteln zeigt, die aktiv gelebt werden und aus denen wir leben. Es geht zunächst mal um Vater, Sohn und Heiliger Geist, um die Einheit in der Trinität. Und es geht dann um die Jünger draußen rum. Und in dieser Zusammenstellung gibt es insgesamt sieben Beziehungen, die uns Jesus vorstellt. Und die erste Beziehung ist seine Beziehung zum Vater. Wenn du die Kapitel liest, dann wirst du von Johannes mit hineingenommen in das Geheimnis der Verbundenheit zwischen nicht nur Himmel und Erde, sondern zwischen Vater und Sohn. Jesus lebt uns vor, wie Einheit geht mit seinem Vater. Und er sagt, orientiert euch an unserem Vorbild. So wie ich eins war mit meinem Vater und wie ich ihm gehorcht habe und von ihm abhängig war und ihn verehrt habe und ihm gedient habe, so sollt ihr von mir abhängig sein, mich ehren, mir dienen, mich verkündigen. Also er spricht von seiner Beziehung zum Vater, er spricht dann aber natürlich auch von seiner Beziehung zu seinen Jüngern. Davon ist alles voll. Jesus steht in einer aktiven Beziehung mit ihnen. Ja, wir sehen, wie er mit ihnen redet, wie er sagt, sie sollen auf ihn hören, ihn verkündigen und so weiter. Wir sehen drittens dann auch, dass Jesus hier von der Beziehung der Jünger mit dem Vater spricht. Es gibt eine direkte Verbundenheit zwischen dem Vater und den Jüngern. Jesus führt sie hinein in eine direkte, unmittelbare Vaterbeziehung. Ihr dürft Tata sagen, ihr dürft Abba sagen. Und Jesus wünscht sich, dass wir in eine zärtliche, vertrauensvolle, direkte Beziehung mit dem Vater hineinkommen. Der Vater wird für euch sorgen. Also wunderbar, diese aktiv gelebte Beziehung zwischen Vater und Jüngern. Wir sehen dann, dass Jesus eine direkte Beziehung hat zum Heiligen Geist. Er wird ihn senden. Der Geist wird ihn groß machen. Der Geist wird von dem nehmen, was Jesus sagt und gibt. Der Geist zehrt von Jesus, ehrt Jesus. Der Geist dient Jesus. Und Jesus vermittelt den Geist. Da ist eine direkte Beziehung zwischen Jesus und dem Heiligen Geist. Und dann kommen wir zu einer fünften. Das ist dann, dass der Vater und der Heilige Geist in einer direkten, individuellen Beziehung stehen. Denn der Vater sendet den Geist. Jesus sagt, ich werde meinen Vater bitten, dass er den Heiligen Geist zu euch sendet. Also es gibt eine direkte Verbindung mit Vater und Geist. Es gibt sechstens dann eine Beziehung zwischen dem Geist und den Jüngern. Ja, Jesus führt uns hinein in eine Beziehung mit dem Heiligen Geist. Das ist für manche von uns fremd. Ja, wir dürfen in einer direkten Beziehung zum Heiligen Geist stehen. Dieser Geist ist uns gegeben, damit wir durch den Geist, im Geist, Jesus ehren, Jesus dienen, den Vater kennen. Ja, und das siebte, dieses heilige Netzwerk von Beziehungen, das wird dann vollendet durch das, dass Jesus sagt, nicht nur diese sechs, sondern auch ihr untereinander. Die Jünger stehen in einer Beziehung zueinander. Ich weiß nicht, ob euch diese siebenfache Entdeckung genauso begeistert wie mich. Aber ich bin begeistert, weil Jesus damit ausdrückt, dass Einheit sich aus einer siebenfachen Perfektion und Vollendung, aber auch aus sieben Dimensionen ergibt. Wenn Jesus von Einheit spricht, dann sagt er, all diese sieben Beziehungen braucht es, damit diese Einheit gelebt werden kann. Und er sagt dann, dass diese Einheit auch dann natürlich einen Bezug hat zur Welt und er sieht außerhalb von dieser Einheit aus der Trinität und aus den Gläubigen, sieht er außerhalb eine Welt, die auch einen Fürsten kennt. Er spricht in Kapitel 16 vom Fürst dieser Welt, von Satan. Und wir lesen auch, dass der Satan in den Judas einfährt und den Judas sozusagen motiviert, Jesus zu verraten. Und du hast eine Welt und du hast Satan. Und Jesus sieht diese Einheit, die er gerade beschrieben hat, von Vater über Sohn, über Heiligen Geist bis hin zu den Jüngern, diese sieht er in einer Beziehung zu Welt und zum Teufel. Und diese Beziehung ist zweierlei. Es ist einerseits eine Beziehung des Zeugnisses. Diese Einheit bezeugt der Welt. Jesus sagt, daran wird die Welt erkennen. Das wird die Welt überzeugen. Nicht nur, dass ihr gut predigen könnt und die richtigen Dinge runterrasseln könnt, sondern die Tatsache eurer Liebe. Das wird ein Zeugnis sein für die Welt. Aber genau dagegen wird sich die Welt auch auflehnen und ihr werdet Konflikt erleben. Jetzt das Spannende ist jetzt, dass im Griechischen Zeugnis und Konflikt ein Wort ist. Das Wort für Zeugnis im Griechischen, das die Bibel verwendet, ist das Wort Martyria. Da kommt das Wort Märtyrer her. Die Bibel kennt nur ein Wort für das Bezeugen von Jesus und für den Preis, den man dafür zahlt, weil man auf Konflikt stößt. Ganz spannend, dass beides zusammengehört. Wir bezeugen aus Liebe Jesus und wir verwundern uns nicht, wenn es auch Gegenwind bringt. Da machen wir uns keinen Stress raus. Wir bezeugen weiter, weil gerade indem die Liebe sich erweist, dass sie sich durch Konflikte und Gegenwind nicht aufhalten lässt. Liebe bleibt aktiv. Ihr merkt, wir haben es hier mit einer ganz satten, mit einer ganz reichen Botschaft zu tun, die Johannes uns in diesen Kapiteln 13 bis 17 serviert. Ein reiches Mahl, an dem ihr diese Woche zehren könnt, an dem ihr bis Ostern zehren könnt und das auch sozusagen während Ostern nachklingen darf und ein Stück weit vielleicht auch einige Osterbotschaften ersetzt. Was haben wir gesehen? Wie? Was sehen wir hier? Nicht das Wie, sondern das Was sehen wir hier? Wir sehen, dass Jesus seine Jünger ausrüstet im Basecamp und dich und mich auch. Wozu richtet er sie aus? Auf drei Ziele hin, auf sein Sterben, seine Passion, auf seine Himmelfahrt, auf seinen Abschied nehmen und auf ihre Mission. Ja, das sind die drei Gipfel. Und wie tut er das? In einer eindeutigen Geste der Demut und der Liebe. Er wäscht uns die Füße und sagt, so auch ihr. In einer doppelten Rede, er sagt, fürchtet euch nicht, seid getrost, ich sende euch, geht, aber geht in Kraft und Hoffnung. In einem dreifachen Gebet, geht und wisst, ich stehe für euch ein. Ich habe euch ein Vorbild gesetzt, ich bete für euch. Und der Vater ist bei euch und hilft euch. Und in einer siebenfachen Verbundenheit, wir wissen, dieses Netzwerk trägt uns. Und ich lade uns ein, dass wir dieses Netzwerk diese Woche leben. Versucht doch mal in diesen sieben Beziehungen ganz bewusst diese Woche unterwegs zu sein. Nimm das mit. Das ist die Vollzahl der Einheit, die Jesus uns mitgibt auf den Weg. Das darf münden wieder bei dem Lied, das wir vorhin eingangs gesungen haben, gehört haben. Jesus, wir sehen auf dich. Jesus, wir hören auf dich. Und Jesus, wir warten auf dich. Ich möchte mit uns noch beten. Herr Jesus, wir danken dir jetzt, dass du uns durch Johannes mit so einer reichhaltigen Kost beschenkt hast. Eine Kost, an der wir noch lange kauen dürfen und wir dürfen damit rechnen, dass du durch deinen Geist auch diese Botschaft anwendest in uns, dass du sie in uns erklärst, dass du uns daran erinnerst, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir damit rechnen dürfen, dass du auch durch deinen Geist uns weiter an diese Botschaft erinnern wirst. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns dich selbst vor Augen malst. Wir sehen auf dich. Wir sehen auf dich, den es zu sehen gilt, als das Abbild der Liebe Gottes, als den, an dem wir nicht nur die Herrlichkeit Gottes erkennen, sondern auch die Liebe Gottes, auch die Kraft und Vollmacht Gottes. Herr Jesus, du bist das Bild Gottes, das Gesicht Gottes, und wir sehen auf dich. Deine Liebe will uns verändern, Jesus. Wir wollen das zulassen. Und wir danken dir, dass du das volle Ausmaß deiner Liebe gezeigt hast. Und wir beten darum, dass du uns hilfst, in der Zeit vor Ostern, über Ostern und auch nach Ostern, von dieser Liebe zu leben und zu zehren. Jesus, wir danken dir, dass wir auf dich hören dürften heute Morgen und dass wir auch weiter auf dich hören dürfen. Deine Worte sind Worte des ewigen Lebens. Dieses Lied könnte geschrieben worden sein von Johannes selbst, Herr Jesus. Ich danke dir für diesen Text. Du bist das Wort des Lebens. Du bist das lebendige Wort. Und wir wollen auf dich hören, Herr Jesus. Auch in dieser nächsten Woche bei all den Stimmen rund um uns. Stimmen, die uns Angst machen wollen. Stimmen, die uns ablenken wollen. Lass uns deine Stimme hören und erkennen in der nächsten Woche. Und Herr Jesus, wir warten auf dich. Wir erwarten von dir, dass du dein Wirken an uns fortsetzt. Wir wollen mit dir rechnen in der nächsten Woche. Wir wollen mit deiner Gegenwart, mit deinem Geist, mit deinen Verheißungen, mit deinem Frieden, mit deiner Ermutigung rechnen. Wir wollen von dir alles erwarten, Herr Jesus. Und wir erwarten dich nicht nur als den, der in seinem Geist gekommen ist, sondern auch als den, der wiederkommen wird in Herrlichkeit. Wir warten auf dich und können es nicht erwarten, Herr Jesus, bis du alles an sein Ende führst und alles vollkommen machst. Amen.